Jetzt, okay. Also nochmal, ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen zum Vortrag der Hauptmann-Bahn in Deutschland. Zu meiner Person, mein Name ist Christian Möber. Ich agiere als freier Journalist für das Portal Gulli.com primär. Anfangen wollte ich jetzt eigentlich anders, aber ich sehe, dass viele aus der Panel-Diskussion gerade vom Nebenraum mit rübergekommen sind. Die Thematik Hauptmann-Bahn ist etwas sehr Emotionsgeladenes, wie wir gerade auch drüben festgestellt haben. Kleiner Einschub an dieser Stelle einfach. Wenn wir uns darauf einigen, nur mal für den Anfang, ja, der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit des Abmahnens geschafft. Ob wir diese jetzt gut finden oder nicht und wie die benutzt wird, tut für den Anfang mal nichts zur Sache. Es funktioniert, es geht und im Großen und Ganzen ist es einfach nichts Rechtswidriges. Ich darf abmahnen, der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit geschafft. Also einigen wir uns mal darauf, bevor irgendwie Flaschen fliegen oder so. Gut. Hauptmann-Bahn entwickelt sich in Deutschland primär im Fallschirm, Tauschbörsen, was logisch nachvollziehbar ist, weil da am meisten verbreitet wird. Gibt es natürlich auch für Bilder, Texte etc. eigentlich jedes urheberrechtlich geschützte Werk. Gleich zum Anfang nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie wir uns durcharbeiten werden. Wir fangen an und sprechen darüber, was ist Filesharing, wie hat sich das Internet entwickelt, was hat sich bei der Musikindustrie so bewegt. Die Musikindustrie ist nicht alles, es gibt die gesamte Kreativindustrie, aber wir nehmen jetzt mal nur das raus, nur mal als Beispiel. Bitte sehen Sie das nicht so, dass ich hier eine positive oder negative Meinung für die oder gegen die vertrete, aber nur so als Einleitung. Wir widmen uns dann der strafrechtlichen Seite von der Jagd nach Urheberrechtsverletzern, dann der zivilrechtlichen Seite der eigentlichen, also der Abmahnwahn, dann welche Ausmaße der Abmahnwahn inzwischen erreicht hat in Deutschland, dann welche Reaktionsmöglichkeiten es für Betroffene gibt und Probleme sowie eine Aussicht auf die Zukunft dieser ganzen Thematik. Filesharing P2P dürfte eigentlich die meisten kennen. Im Prinzip per Definition laut Wikipedia heißt es, dass hier Gleichgestellte an einem Netzwerk teilnehmen und auf gleicher Ebene miteinander etwas tauschen können. Es ist also, alle sind gleichberechtigt an diesem Netz. Alles kann getauscht werden, was digital vorliegt. Wie hat sich dieses Filesharing entwickelt? Es beginnt eigentlich 1998 mit John Fanning, mit Napster, als der das entwickelt hat. Nimmt dann ein rasantes Wachstum in, ja, April 2001 kommt das BitTorrent-Protokoll, Mai 2005, eDonkey hat bereits über 4 Millionen Nutzer, im Mai 2006 hat das Nutella-Netzwerk bereits 2,2 Millionen Nutzer und 2005, 2006 passiert es dann plötzlich. Die ersten Abmahnungen schlagen auf dem deutschen Markt, wenn man es denn so sagen will, auf und treffen ganz normale Anschlussinhaber wie Sie oder mich und liegen bei Ihnen im Postkasten. Und die meisten wissen eigentlich gar nicht, was das ist, wo kommt das her, was soll das. Im gleichen Zeitraum oder parallel dazu verlaufend, wie hat sich der Markt, der Telekommunikationsmarkt entwickelt? Sie haben 1982 die Einführung der Audio-CD, also viele, viele, viele Jahre, bevor die erste Tauschbörse das Licht der Welt erblickt hat, also die P2P-Tauschbörse. Dann 1989 haben sie ISDN, die Geschwindigkeit der Übertragung nimmt immer mehr zu. 1993 kriegen sie den CD-Brenner serviert, sie können endlich ihre CDs kopieren, wenn sie in den Kopierschutz umgehen können. Mitte der 90er entwickelt sich auch die MP3. Endlich wird aus einer Audiodatei, die vorher 30 MB hatte, bloß mehr 3 MB. Hinzu kommt die zunehmende Geschwindigkeit der Internetanbindungen. Die Übertragung von Musik wird immer einfacher und schneller möglich. 1999 wird der erste DVD-Brenner auf den Markt gebracht. Im Juli 1999 erhalten dann auch die ersten Haushalte testweise DSL, wo dann richtiger Breitband-Internetzugang erstmals möglich wurde, zumindest für damalige Verhältnisse. Heute würden wir über tausende DSL vermutlich nur lachen. Laut der Bitkom waren im Jahr 2007, also vor plus minus 3 Jahren, 18 Millionen Haushalte mit einem DSL-Anschluss versorgt. Bis Ende dieses Jahres sollen es 21 Millionen Haushalte sein. Also zur Vorstellung, wir haben plus minus 84 Millionen Bundesbürger. Also es ist ungefähr ein Viertel davon. Man muss natürlich davon ausgehen, dass mehr Personen im Haushalt leben, ausreichend mit Breitband versorgt. Wie hat sich der Musikmarkt seit der Filesharing, seit der Tauschbörse Napster entwickelt wurde, eigentlich entwickelt? Sie haben im April 2007 EMI verkauft seine Musik erstmals über iTunes völlig DRM-frei. Im Mai 2007, einen Monat später, sieht Amazon also durch Verhandlungen nach und verkauft DRM-freie Tracks von Universal. Januar 2009, iTunes und Amazon sind erstmals völlig DRM-frei, also bei den MP3s. Da liegt eine Differenz von 11 Jahren dazwischen, bis Sie eine MP3 so erhalten, dass Sie alles damit tun können, was Sie wollen. Wie mit einer CD. Ich nehme die CD, ich kann sie wegwerfen, ich kann sonst was damit anstellen. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Die Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. War vor 10 Jahren noch unvorstellbar, dass es ein DRM-freie MP3 gibt. Inzwischen ist es der Standard, den wir erwarten. Die Musikindustrie hinkt aber bedauerlicherweise den technischen Standards, die sich viel schneller entwickeln, wohl oder übel noch hinterher. Also, um das abschließend, dann ist natürlich auch noch ein Problem, was sich aus diesem Ganzen ergibt. Viele gehen davon aus, dass File-Sharing ja sowieso in Ordnung sein muss, weil wir bezahlen ja für Rohlinge, die wir bei Aldi oder Co. kaufen oder für MP3-Player, Kopierer, Drucker etc. Abgaben auf diese Lehrmedien. Das Bedauerliche ist halt, dass diese Beträge im Verhältnis dazu, wie viele davon beteiligt werden sollen, verschwindend gering sind. Um das also zu fassen, File-Sharing hat sich wie auf P2P rasant entwickelt, konnte kaum aufgehalten werden oder wurde nicht aufgehalten. Durch die zunehmende Geschwindigkeit, die die Telekommunikationsindustrie anbieten konnte, ja, zuerst normales Modem, ISDN, DSL, VDSL, Open End, wird die Übertragung immer schneller möglich sein. Ja. Ich kann mir den ganzen Film, wenn ich VDSL habe, ja inzwischen binnen weniger Minuten eigentlich komplett auf die Festplatte ziehen, wenn ich das denn will. Die Angebote der Industrie, der Kreativindustrie, befriedigen aber nicht die Nachfrage des Konsumenten, nicht in der Art und Weise, wie er es gerne gehabt hätte. Entweder war es zu teuer oder es war DRM geschützt und. Könnt ihr viele Punkte aufzählen. File-Sharing hat sich dann versucht zu rechtfertigen, wir zahlen ja Abgaben auf Lehrmedien und überhaupt und freies Kopieren und Privatkopie, ich darf das und so weiter und so fort. Es entsteht also eine Situation, dass hier auf der einen Seite der Rechteinhaber steht und auf der anderen Seite der Verbraucher, die gegeneinander sind. Jeder möchte etwas erreichen und es kommt zu keiner vernünftigen Einigung. Die Kreativindustrie hat so darauf reagiert, man ging rechtlich gegen File-Sharer vor. Wie Sie jetzt dann gleich sehen, im Normalfall war das immer strafrechtlich. Es gibt einen ganz simplen Zusammenhang dafür. Urheberrechtsverletzungen müssen angezeigt werden, es handelt sich um ein Antragsdelikt. Das heißt, wenn keiner hergeht und zum Staatsanwalt geht und Anzeige erstattet, dann wird der Staatsanwalt nichts tun. Ausnahme, wenn öffentliches Interesse vorherrschen sollte, dass das ein Riesenfall ist. Infolgedessen war es so, dass die Staatsanwaltschaften eigentlich nur aktiv wurden, wenn sie Informationen auch zu strafrechtlich relevanten Fällen bekommen haben. In Deutschland ist dafür besonders präsent die GVU, Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Daten aus den Jahren 2007, wo man 1888 Verfahren abgeschlossen haben mit 1928 Hausdurchsuchungen und 478.339 beschlagnahmten Datenträgern, also enormes Maß. Wichtig ist zu verstehen, die GVU zielt nach wie vor primär auf den gewerblichen Raubkopierer, wenn wir diesen Begriff mal benutzen wollen, ab. Die GVU interessiert sich nicht für den einzelnen File-Sharer, sondern für diejenigen, die das Werk erstmalig in der Tauschbörse einstellen. Man will also die Urquelle der rechtswidrigen Verbreitung fassen. Die Beweisführung ist dabei meist lückenlos, da ja durch die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. Und sollte jetzt der Datenträger nicht verschlüsselt sein, dann findet man entsprechendes Material auch ohne größere Probleme. Die Methoden sind dabei aber dennoch teilweise fragwürdig. Also wenn es bei Ihnen zu Hause so aussieht, dann sind Sie ein guter Kandidat für die GVU. Gut. Damit Sie verstehen, wie das abläuft, die strafrechtliche Seite. Der Rechteinhaber geht her, erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Er weiß ja nicht, wer sich hinter der IP-Adresse in einer Tauschbörse befindet. Sie sind nur eine Nummer für den, zumindest in erster Instanz. Er erstattet also diese Strafanzeige und übermittelt die IP-Adresse, die er ermittelt hat, an den Staatsanwalt. Dieser wiederum wird dann aktiv und fordert von dem Provider, der diese IP-Adresse zum fraglichen Zeitpunkt besessen hat oder zugeteilt hatte, eure Auskunft darüber an. Welcher Kunde von Ihnen verbirgt sich hinter dieser IP-Adresse? Das Spiel läuft dann so ab, je nachdem, entweder stellt der Staatsanwalt das Verfahren sofort ein. Vielleicht wurde die Strafanzeige für 20 MP3s bloß erstattet und er findet es nicht relevant, diesem Fall nachzugehen, weil kein großes Interesse da ist. Die Option 2 ist, man initiiert zumindest eine Vorladung oder eine Anhörung bei der Polizei. Sie haben dann schreiben, ach, kommen Sie doch bitte mal, wir haben da was, wir würden gerne mal mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben diesen und diesen Film verbreitet. Die Option 3 ist, hoffentlich niemand erleben muss, eine Hausdurchsuchung. Da stehen dann, der Udo Vetter hat es vorhin in einem Vortrag schön beschrieben, Polizei, Staatsanwaltschaft bei Ihnen vor der Tür, komm rein, Hausdurchsuchungsbefehl und dann geht es erstmal rund. Trotz einer Hausdurchsuchung kann es immer noch sein, dass das Verfahren eingestellt wird. Sie haben ja die ganzen Datenträger verschlüsselt, was soll jetzt groß passieren? Im Strafrecht haben wir immer noch einen Zweifel für den Angeklagten. Wenn er nichts findet, findet er nichts. Kann natürlich genauso gut sein, dass er was findet und dann sieht es eben meistens schlecht aus. Es findet ein Prozess statt und man wird dafür bestraft. Was uns dann eigentlich auch gleich zur zivilrechtlichen Seite führt. Tatsache ist, dass zivilrechtliche Prozesse gegen Tauschbörsennutzer eigentlich nur mit Strafvermittlungsbehörden früher möglich waren. Aus dem simplen Grunde, die Rechteinhaber hatten keine Möglichkeit, an ihre Daten zu gelangen. Die konnten nicht einfach zum Provider hingehen und sagen, hey, ich möchte gern wissen, wer sich hinter dieser IP verbirgt. Also musste gezwungenermaßen eine Strafanzeige erstattet werden, damit man der Staatsanwalt überhaupt erstmal herausfindet, wer verbirgt sich denn hinter dieser IP-Adresse. Die Folge daraus war, wenn der Staatsanwalt nicht ermitteln wollte oder konnte, wie auch immer, dass es nur Prozesse gegen große Fische gab. Also jemand, der mehrere hundert MP3s oder mehrere zig Filme im Angebot hatte. Also wo es sich wirklich lohnte, dagegen vorzugehen. Ab 2005, 2006 entwickelte sich dann aber eine Möglichkeit für die Rechteinhaber, diese Strafvermittlungsbehörden ja, nicht zwingend zu umgehen, aber selbst auch gegen kleine Falschere, also der sich mal eine MP3 zieht oder zwei, gegen diese vorzugehen und diese zivilrechtlich effektiv zu belangen, und zwar durch die Abmahnung. Per Definition, die Abmahnung ist die formale Aufforderung einer Person an eine andere Person, ein bestimmtes Verhalten künftig zu unterlassen. Dieses Instrument wird außergerichtlich verwendet, ja. Also es sind zwei Parteien, da ist kein Richter dabei, kein Prinzip von Ihrer Seite vielleicht, sondern nicht mal ein Anwalt. Der Sinn dieser ganzen Sache ist der, dass Sie sich außergerichtlich gütig einigen, bevor es zu einem Prozess kommt. Wie kommt jetzt also auf Sie? Im Wesentlichen funktioniert das so, Sie nehmen als Falscherer ganz normal an einer Tauschbörse teil. Sie laden sich jetzt eine MP3 runter. Die kriegen Sie von vielen anderen Falschherren, die auch eine Falschering-Software am Laufen haben und dieses Werk innehaben. Irgendwo sitzt der Rechteinhaber, der das beobachtet und sich denkt, das kann es doch nicht sein. Ist so. Infolgedessen hat er eine Firma beauftragt. Und zwar eine Firma, die sich auch in diese Tauschbörse einklingt und vorgaukelt, selber ein Nutzer zu sein. Der Witz an der Sache ist bloß der, sie ist kein Nutzer, das Einzige, was sie tut, ist Daten aus dieser Tauschbörse über dieses Werk abgraben. Wer lädt das runter, mit welcher Hash-Summe, beim Fall von Emule, diese GUID, diese Identifikationsnummer für den Client und so weiter und so fort. Also es werden Daten über Daten gesammelt, damit man am Schluss gegen diesen Falscherer vorgehen kann. Bis September 2008 funktionierte das nur in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Man hat es dann so versucht zu umgehen, man hat sich geneigte Staatsanwaltschaften gesucht, die da mitgespielt haben, auch bei einer MP3, und hat denen dann einfach mal einen Katalog von mehreren tausend IP-Adressen hingeworfen. Ich denke, Sie kennen alle Sat.1 oder sonstige private Sender, Akte und so, die Sendungen. Sind immer sehr schöne Beiträge, wo die Staatsanwaltschaften ihre separat eingerichteten Zimmer zeigen, wo die ganzen Strafanzeigen lagern, die allein von der Kreativindustrie kommen. Also dann kriegen sie auch ein Gefühl für das Ausmaß, das damals nicht hat. Also da wurden separat bei Staatsanwaltschaften Räume nur mit Strafanzeigen für Überrechtsverletzungen in Tauschbörsen angelegt. Also das ist Wahnsinn. Ab September 2008, im Zuge der Urheberrechtsnovelle, wurde das alles vereinfacht. Der Rechteinhaber kann endlich hergehen und den Staatsanwalt ausblenden. Er kann selber an die IP-Adressen gelangen. Wie macht er das? Das Zauberwort heißt zivilrechtlicher Auskunftsanspruch. Dieser wird in breiter Masse verwendet mit bestimmten Ausnahmen. Er hat nämlich auch einen Haken, der Rechteinhaber muss dafür bezahlen, für diesen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch. Die Gebühr liegt bei plus minus 100 Euro. Die Ausnahmen sind, muss man auch ganz deutlich sagen, einzig und allein Pornofilme. Aus dem simplen Grunde, da man sagt, wenn ein Pornofilm über eine Tauschbörse verbreitet wird, dann liegt hier Verbreitung pornografischer Schriften vor. Und da der Staatsanwalt hier gezwungenermaßen ermitteln muss, Offizialdelikt, kann er nicht aus. Also er muss ermitteln, wer sich hinter dieser IP-Adresse verbirgt, ob er will oder nicht, weil er es für sinnlos hält. Und durch die Akten an sich gelangt dann später die Abmahnkanzlei und die Daten. Und umgeht so auch diese Auskunft, also diese Gebühr für den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch. Ganz wichtiges Detail, dieser zivilrechtliche Auskunftsanspruch ist nicht nur für deutsche Filesharer anwendbar. Hat man ganz deutlich gesehen bei einem One-Click-Hoster, gegen diesen wurde ein zivilrechtlicher Auskunftsanspruch durchgesetzt, gegen einen Uploader, der dort etwas hochgeladen hatte, ein bislang nicht im Handel legal zu erwerbendes Werk. Man muss jetzt hinzufügen, dieser Hoster befindet sich nicht in Deutschland. Also dieser zivilrechtliche Auskunftsanspruch wurde über Ländergrenzen, wenngleich innerhalb der EU, durchgesetzt. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die beeindruckend ist. Wie sah das also aus, diese zivilrechtliche Ermittlung bis September 2008? Der Rechteinhaber geht her, erstattet Strafanzeige, übermittelt die IP-Adresse, Staatsanwalt meldet sich an ihren Internet-Service-Provider und erfährt, wer sie sind. In den meisten Fällen geht es so aus, es wird ja nur wegen einer MP3 oder vielleicht 2, 3, 4 die Strafanzeige erstattet, der Staatsanwalt stellt das Verfahren ein. Sie bekommen davon gar nichts mit. Es kann also gegen jeden von Ihnen, wenn Sie eine Tauschbörse schon mal benutzt haben und sich ein urheberrechtlich geschütztes Werk runtergeladen haben, schon mal ein Strafverfahren gelaufen sein. Bloß es wurde eingestellt und da der Staatsanwalt Sie nicht zwingend darüber informieren muss, wenn er das einstellt, wissen Sie das vielleicht gar nicht. Dann kommt der interessante Teil. Das Verfahren strafrechtlich ist gegen Sie eingestellt. Jetzt geht der Anwalt des Rechteinhabers her und verlangt Akteneinsicht. Er schnappt sich also die Ermittlungsakten, wo der Provider inzwischen offengelegt hat, hinter IP 123, verbirgt sich der Nutzer Hans Müller. Er weiß jetzt, wer sie sind, er weiß ihre Adresse und er hat selbst durch diese Logging-Firma, die beauftragt wurde, ausreichend Daten, um ihnen eine Abmahnung zuzuschicken. Sie erhalten dann also in mehr oder minder relativ kurzer Zeit ein Schreiben, das hat so plus minus 6 bis 8 Seiten. Die meisten Leute sind damit völlig überfordert. Die Seiten sind dicht bedruckt mit juristischen Begriffen und irgendwo ist dann schön in Fett hervorgehoben, bezahlen Sie diesen Betrag, er ist meistens dreistellig. Auch vierstellig gibt es auch. Und am Schluss sollen Sie noch eine Unterlassungserklärung abgeben, wo Sie sich verpflichten, dass Sie dieses Werk, am besten die Werke des gesamten Rechteinhabers, nie wieder verbreiten, bei Androhung einer Vertragsstrafe von mindestens 5.001 Euro. Ab September 2008 hat sich das massiv vereinfacht. Der Rechteinhaber geht her, holt sich den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, geht zu einem Richter, schnalzt ihm ein paar hundert, vielleicht auch tausend IP-Adressen hin, zahlt seine Gebühr, geht damit zum Provider, kriegt seine Daten. Das war's. Welche Ausmaße hat es inzwischen angenommen? Das ist jetzt eine Liste von Kanzleien, die mehr oder minder häufig oder fast ausschließlich, würde ich jetzt mal sagen, am Abmahnwahn beteiligt sind. Die also wirklich vor allem dadurch bekannt geworden sind, dass sie Abmahnungen verschicken. Das sind nicht alle.
Lange nicht.
Noch lange nicht. Es sind weit mehr. Es hat sich natürlich auch, das Internet ist ja da in diesem Rahmen sehr gut, viele Betroffene haben sich zusammengetan und es gibt zwei große Initiativen, die Initiative Abmahnwahn 3-Page und der Verein gegen den Abmahnwahn. Diese beiden versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten und Abgemahnte zu unterstützen. Ganz interessant ist, dass eine Nutzerin, die in diesem Foren aktiv wird, von diesem beiden Initiativen Daten sammelt über Abgemahnte, also was offen in Foren gepostet wird. Sie grast primär die Homepage, also das Forum der Initiative Abmahnwahn 3-Page ab, das Forum des Vereins gegen den Abmahnwahn, Netzwelt und Gullicom. Hat da Daten eben erhoben und zusammengefasst, also wer wird abgemahnt, wofür, in welchem Ausmaß und hat eine Statistik erstellt. Bevor ich jetzt weiterklicke, mir ist der Multiplikator für diese Werte nicht bekannt. Das heißt also, diese Werte sind hoch, die müssen aber nicht so hoch sein. Geschätzt werden, dass im Jahr 2009 453.000 Abmahnungen verschickt worden sind. Wenn Sie sich jetzt mal dazu in Relation sehen, dass wir 85 Millionen Bundesbürger haben, also ist das schon ganz okay. Vor allem, weil Abmahnungen ja seit dem Jahr 2005, Ende 2006 laufen. Ja, also ist jetzt nur 2009. Die Gesamtsumme der Einnahmen, wenn alle bezahlt hätten, die eine Abmahnung bekommen, läge bei 290 Millionen Euro. Das ist eine staatliche Summe. Im Vergleich dazu, die Kosten dürfen verschwindend gering sein. Sie müssen natürlich was an die Logging-Firma bezahlen, aber ja, so 6 bis 8 Seiten Papier und ein Toner für 10.000 Briefe kostet jetzt kein Vermögen. Wenn 10% also bezahlen, wären das immer noch 29.790.000 Euro an reinen Einnahmen, die sich, wenn man jetzt von den 20 präsentesten Abmahnkanzleien ausgeht, es gibt mehr, aber die am häufigsten auftauchen, hat jede Kanzlei im Jahr 2009 1,5 Millionen Euro umgesetzt. Ist doch gut, kann man leben von. Es sind natürlich noch Kosten abzuziehen, die sie haben. Ja, Papier wird teurer. Aber also dürfte im überschaubaren Rahmen bleiben. Wichtig, ganz wichtig. Diese Zahlen wurden erhoben aus den Foren. Das heißt nicht, dass diese tatsächlich so stattgefunden haben. Es gibt keine objektive Studie, ob das wirklich so ist, aus dem simplen Grunde. Keine der Kanzleien legt offen, ob und wie viel sie abmahnt.
Aus gutem Grunde.
Was wichtig ist, Sie können ja zum Beispiel mal auf die Homepages einzelner Kanzleien besuchen. Manche werben ja tatsächlich damit, wie viel sie abmahnen und wie toll das ist. Also auf eine Kanzlei wirbt auf der Homepage beispielsweise damit, dass sie im Monat 10.000 Abmahnungen verschickt. Gehen Sie mal nur davon aus, dass pro Abmahnung bloß 100 Euro verlangt würden und 10% zahlen, ist okay. Also wird man wahrscheinlich nicht reich, damit sind keine Millioneneinnahmen, aber ist okay. Für die Abgemahnten stellt sich jetzt das Problem. Da liegt also dieses Schreiben. Er hat einen 6-8-seitigen Brief da und er versteht eigentlich nicht, um was es geht. Das ist ganz wichtig. Die Mehrheit der Leute, der Abgemahnten, versteht nicht, was das jetzt los ist. Ich soll ein Werk verbreitet haben oder heruntergeladen. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Abgemahnt wird nur für die Verbreitung. Die Leute meinen immer, aber ich habe was runtergeladen. Wieso? Um was geht es jetzt überhaupt? Das Einzige, was die Leute sehen, ist, hier ist ein Riesenbetrag. Streitwert, 10.000 Euro, 25.000 Euro. Und jetzt soll ich 510 Euro zahlen, am besten binnen 4 Tagen. Die Fristen sind unglaublich knapp, um noch zusätzlich natürlich in einer gewissen Weise Druck zu erzeugen. Also ganz wichtig ist, ein Fachanwalt kann in diesem Rahmen nichts ersetzen. Wer sich da unsicher ist, dem kann man und wirklich gar nicht zu Schuss kommt, der muss sich einen Anwalt nehmen. Es geht nicht anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, dass man was falsch macht, wenn man versucht, hier mit dieser Kanzlei zu interagieren, ist unglaublich groß. Die sind nicht alle böse, das will ich damit nicht ausdrücken. Also die sind durchaus einige gesprächsbereit. Aber man reitet sich meistens da selbst näher. Also wenn man jetzt da anruft, ja, es waren ja vielleicht meine Kinder und ja, ich habe offenes WLAN und. Also man kann sich da selber schon noch zusätzlich rein manövrieren. Also wer sich unsicher ist, was er tun soll, sollte einen Fachanwalt konsultieren. Spezialisierung, Urheberrecht, Internetrecht etc. Wir haben da mal einfach analysiert, welche Vorgehensmöglicheiten gibt es. 2005, 2006 war diese Methode ganz beliebt. Der Brief kommt, das ist ein Bettelbrief, so haben das viele damals dann genannt und nach wie vor auch. Interessiert mich nicht. Landet in Ablage P, die kriegen von mir nichts. Das hat anfangs tatsächlich ganz gut funktioniert. Dummerweise dann irgendwann nicht mehr. Die Kanzleien gingen her und haben dann an diversen Landgerichten einstweilige Verfügungen erwirkt. Sie dürfen sich das so vorstellen, da geht der Rechtnehmer bzw. dessen Anwalt, ein Landgericht, sagt hier, pass auf, verletzt einer meine Rechte, meine Urheberrechte, die meines Mandanten. Es eilt und der reagiert nicht auf meine Abmahnung, die habe ich ihm vor 2 Wochen geschickt und da hat sich nichts getan. Der will nicht, der tut nichts, ich brauche jetzt einen Rechtsschutz, du musst mir helfen. Der legt also nur seinen Standpunkt dar, sie können sich nicht verteidigen und der Richter hört sich nur diese eine Seite an. Es läuft dann darauf hinaus, er erlässt unter Umständen eine einstweilige Verfügung. Das ist jetzt nochmal gar nicht so schlimm, Sie können gegen diese einstweilige Verfügung natürlich vorgehen. Das Problem ist bloß, mit dieser einstweiligen Verfügung kommt logischerweise auch erstmal noch eine zusätzliche Kostennote und die ist nicht ganz billig. Gerichtskosten, die Anwaltskosten etc. Und wenn Sie gegen diese einstweilige Verfügung dann vorgehen wollen, das frisst alles Zeit und Sie haben erstmal diese Kostenlast da. Es ist nämlich ganz wichtig, es ist ein vollstreckbarer Titel, diese einstweilige Verfügung. Das ist ganz wichtig. Also wenn der Rechteinhaber hergehen würde und würde sie dann vollstrecken lassen mit diesem Titel, haben sie erstmal ein Problem. Was dann angeraten wurde, war häufig, man bezahlt den geforderten Betrag, aber man verweigert die Abgabe dieser Unterlassungserklärung. Diese Unterlassungserklärung, das ist ein gültiges Vertragswerk, das 30 Jahre lang gilt. Und sie verpflichten sich da drin zum Beispiel, ich verbreite das Musikwerk A, des Urhebers A, nie wieder rechtswidrig. Verstoßen sie gegen diese Unterlassungserklärung, die sie unterschrieben haben, wird die Vertragsstrafe fällig. Die liegt mindestens bei 5.001 Euro. Das hat einen tieferen Hintergrund. Ab 5.001 Euro müssen Sie vor ein Landgericht und vor einem Landgericht herrscht Anwaltszwang. Das heißt, es entstehen für Sie nochmal weitere zusätzliche Kosten, weil Sie sich einen Rechtsanwalt mitnehmen müssen. Also haben viele bezahlt, in der Hoffnung, dass das dann Ruhe, aber gaben keine Unterlassungserklärung ab. Andere haben tatsächlich beides getan, die Original-Unterlassungserklärung abgegeben und den Betrag bezahlt. War dann aber damals häufig die Reaktion, dass viele darüber berichtet haben, wenige Wochen später kam die nächste Abmahnung und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Es hatte also den Eindruck fast, als würde da erstmal ausgelotet, zahlen die und wenn die zahlen, dann machen wir weiter. Hat sich inzwischen, also ist massiv wieder gesunken, also ab, wie wir sagen, Mitte 2007, Ende 2007, ist es wieder massiv eingebrochen, dieses Gefühl der Abgemahnten. Muss man ganz wirklich betonen, das war das, die Meinung von Abgemahnten in Foren, die dann tatsächlich darüber berichtet haben, dass sie mehrere Abmahnungen erhalten haben. Also es gibt tatsächlich Einzelfälle inzwischen, wo Personen bis zu 7 Abmahnungen erhalten. Das kann existenzbedrohend sein, wenn es nicht eine Abmahnung schon ist. Der empfohlene Weg war dann infolgedessen damals, dass man den Betrag nicht bezahlt, aber eine Unterlassungserklärung abgibt, eine modifizierte. Der Gedanke dahinter ist folgender: Wenn eine Unterlassungserklärung abgegeben wird, dann leistet man dem Unterlassungsforderung des Rechteinhabers Folge. Er hat also gar keinen Grund mehr, gegen mich vorzugehen, weil ich verbreite ja sein Werk. Und um das geht es ihm ja. Ich verbreite das Werk nicht mehr. Man konnte damit also eine einstweilige Verfügung zumindest theoretisch vorbeugen. Ganz wichtig war dann eben auch, dass in dieser Unterlassungserklärung häufig dieser Passus eingefügt wurde, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber rechtsverbindlich. Lief darauf hinaus, Sie sagen, ich war es nicht, aber ich werde es auch nicht tun. Sie haben also mit diesem Passus eigentlich nichts zugegeben. Das war eigentlich nur eine Versicherung für Sie. Diesen Weg haben viele genutzt, haben so eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben. Anerkannt wurde sie nicht immer von den abmahnenden Kanzleien, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine einstweilige Verfügung aufs Dach bekommen, tendierte damit gegen null. Das war natürlich aber nicht das Ende vom Lied. Ja, also die modifizierte Unterlassungserklärung wird nach wie vor empfohlen, also 4-5 Jahre, nachdem das alles losgegangen ist. Aber die abmahnenden Kanzleien haben natürlich auch dazugelernt. Es ging weiter, wer eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben hatte. Einige Kanzleien gaben den Fall dann an ein Inkasso-Institut ab. Ja, dann kriegen sie ein Schreiben von beliebiges Inkasso-Institut einsetzen. Hier ist eine offene Forderung über 500 Euro, bezahlen Sie das doch bitte. Das Problem war, dass Sie, also diese Schreiben meistens sehr undeutlich formuliert waren und Sie wussten gar nicht, um was das geht. Das ging dann tatsächlich so weit, es hieß ja immer, es wird nicht geklagt und so weiter und so fort, dass über dieses Inkasso-Institut auch, die haben einen Rechtsanwalt, dass dieser aktiv wurde und sie nochmal angeschrieben hat, nochmal zusätzlich Anwaltskosten verlangte und dass da tatsächlich Mahnbescheide erlassen wurden, also beantragt wurden vor Gericht. Mahnbescheid ist so per se jetzt nicht mal böse, den kann jeder sich am Amtsgericht seines Vertrauens holen, ist auch relativ günstig. Ich kann erstmal gegen jeden einen Mahnbescheid zuschicken. Ob jetzt die Forderung tatsächlich besteht oder nicht, prüft ja das Gericht bei einem Mahnbescheid nicht. Lief dann darauf hinaus, viele bekommen einen Mahnbescheid und viele knicken dann ein, aus dem simplen Grunde, es ist ein Schreiben vom Gericht, jetzt ist Ende. Ich zahle jetzt lieber schnell, damit alles gut wird. Manche haben das nicht getan. Die haben nicht bezahlt, die haben diesem Mahnbescheid widersprochen und haben dann gewartet, was passiert. Dann ist tatsächlich so, dass eine Kanzlei eines Inkassounternehmens Kostenklage eingereicht hat. Die wollten also, ganz wichtig, die wollten nur die Rechtsanwaltskosten haben. Diese Kostenklagen wurden eingereicht und wurden in breiter Masse zurückgezogen. Teilweise auf Empfehlung des Amtsgerichts, die diese Kostenklagen für völlig lächerlich hält. Muss man sich also mal vor Augen führen. Waren dann also plötzlich weg. Sie haben Schreiben bekommen, ja, Klage hier. Und bis sie eigentlich so richtig agieren konnten, kam die Mitteilung, ja, also diese Klage wurde zurückgenommen. Wenn sie dann noch einen Rechtsanwalt hatten, dann erfuhren sie meistens noch mehr Details, als das Beispiel, als das Amtsgericht nahegelegt hat, wo die Kostenklage eingereicht wurde, er soll doch nicht klagen. Ja, dann setzen Sie das durch, dann klagen Sie drum. Müssen Sie erstmal selber tun. Also ja, Sie könnten vermutlich diese Kosten durchsetzen, aber dann müssen Sie erstmal wieder selber aktiv werden. Viele sind einfach schlicht und ergreifend froh, dass es dann ein Ende gefunden hat. Also geht da keiner vor. selbst wenn er jetzt 400-500 Euro für den eigenen Anwalt bezahlt hat, wobei man hinzufügen muss, dass diese außergerichtliche Vertretung von den meisten Anwälten ja sehr günstig abgehandelt wird mit Pauschalbeträgen. Also das variiert, das geht von, also was ich jetzt weiß, zwischen 100 und 500 Euro pauschal. Also wer 100 Euro bezahlt und wurde über 3 Jahre begleitet, der ist einfach froh, dass der Mahnbescheid die Kosten gleich zurückgezogen wurde und wartet einfach und hofft, dass jetzt wirklich Ruhe ist. Probleme bei dieser ganzen Abmahnthematik. Tatsache ist, es werden Abmahnungen doppelt verschickt. Sie erhalten also am Montag eine Abmahnung für das Werk A und am Mittwoch erhalten Sie dieselbe Abmahnung nochmal für das Werk A. Selbe IP-Adresse, selbe Hash-Summe, selbe Datei, alles identisch. Irgendwo hat er die Maschinerie versagt. Das ist jetzt kein Angreifpunkt, aber es zeigt deutlich, da hapert es irgendwo. Es wurden No-CD-Cracks abgemahnt. Ist jetzt vielleicht noch okay, weil irgendwo hat ja dieses No-CD-Crack vermutlich, ich bin ja kein ITler, Bestandteile vom Originalspiel. Es gab Abmahnungen für kostenlose Spielanleitungen. Auch in einer Spielanleitung hat jemand das Urheberrecht und wenn das nicht über eine Tauschbörse verbreitet haben will, dann kann er das so haben. Man muss sich aber natürlich die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist, eine 30-seitige Spielanleitung abzumahnen. Was in letzter Zeit vermehrt aufkommt, ist diese One-Song-Abmahnung. Das sieht so aus, in Tauschbörsen finden Sie häufig sogenannte Chart-Container. Das beinhaltet also die Top 50 der Dance-Charts oder die Top 100 Single-Charts. Und dann geht die eine Kanzlei her, die, deren Künstler haben an 3 Songs aus diesem Chart-Container die Rechte, kriegen sie Abmahnung 1 für Song 1, Abmahnung 2 für Song 2, Abmahnung 3 für Song 3. Das Schöne ist natürlich, da sind 100 Songs drin, das ist ja mit dieser einen Kanzlei und diesen einen Rechteinhaber nicht abgetan. Dann haben sie also noch die Kanzlei 2, die sich meldet, und die Kanzlei 3, die Kanzlei 4. Also wie gesagt, wie vorhin erwähnt, Spitzenfälle, die mir bekannt sind, sind, dass eine Person innerhalb von einer Woche 7 Abmahnungen erhalten hat. Und da pro Song plus minus 350 Euro bezahlen soll, als Abmahnsumme. Das, selbst wenn sie das bezahlen wollen oder könnten, ja, könnten nicht wollen, dann ist es, also existenzvernichtend kann das sein für manche. Hinzu kommt, es gibt merkwürdige Verknüpfungen in diesem ja, Abmahnwahn. Da kennt irgendeiner irgendeinen, das irgendwie, sag mal, wo ein komisches Gefühl bei rauskommt. Was auch ganz interessant ist, es wird über Generationen werden Daten gelockt. Also ein aktueller Fall, den wir bei Gulli hatten jetzt vor 2 Wochen, kann man auch ganz klar sagen, die Kanzlei Schutt und Wettke hat Anfang Mai eine Abmahnung verschickt für ein Computerspiel. Das Lockdatum ist Februar 2007. Bitte denken Sie kurz darüber nach, was haben Sie am 15. Februar 2007 um 15.47 Uhr nachmittags gemacht? Kann es einer spontan sagen? Genau, das ist ein Problem, das viele Abmahnte auch trifft. Die durchschnittliche Zeit von Lockung, von bis sie gelockt werden und abgemahnt werden, bewegt sich irgendwo bei plus minus 6 Monaten. Ganz wichtiger Streitpunkt ist, ob Fehler bei der Datenerhebung, also bei der IP-Adresse passieren. Ist ein ganz interessantes und sehr heikles Thema. Ich will es mal so ausdrücken. Nicht jeder Anschlussinhaber, der abgemahnt wird, weil in erster Linie wieder nur der Anschluss betroffen ist, es trifft nicht den Täter, es betrifft ja immer den Anschlussinhaber. Aber sagen wir es so, nicht jeder Anschlussinhaber, der abgemahnt wurde, ist auch tatsächlich, hat das Werk tatsächlich nicht verbreitet. Ja. Also es wird schon welche treffen, also es geben ja auch manche zu, also ist ja das schon mal ein Zeichen dafür, es trifft tatsächlich auch Leute, die tatsächlich ein überrechtlich geschütztes Werk verbreitet haben. Ich bin kein Fan von Extremen. Also es wird nicht so sein, dass die komplett falsche Daten erheben und einfach auf gut Glück irgendwie Abmahnungen quer durch Deutschland schicken. Genauso wenig wird es sein, dass jeder, der eine Abmahnung bekommt, unschuldig ist. Es ist aber so, dass Fehler passieren, vermutlich. Oder sagen wir, es passieren Fehler. Bleiben wir bei dieser fixen Aussage. Es gibt ein ganz interessantes Urteil in der 9. Strafkammer vom Landgericht Köln. Sie können das sein, wenn Sie notieren. Sie können über das Online-Portal das Urteil nachlesen. Wir sind ja in Köln, vielleicht schauen Sie vorbei. Und zwar heißt es in diesem, dieses Urteil ist per se jetzt gar nicht so interessant. Da steht viel Blabla drinnen, ist wenig interessant, wie gesagt. Das Interessante ist jedoch, dass die Staatsanwaltschaft sich hier vor Gericht so geäußert hat, dass bei dieser IP-Adressenverknüpfung, dieser Auflösung, viele offensichtliche Mängel beobachtet worden waren. So also, dass zum Beispiel diese IP-Adresse wurde an den Provider weitergeleitet und der Provider hat gesagt, ey, pass auf, um die Zeit hat niemand diese IP-Adresse bei mir gehabt. Die ist zwar aus meinem Pool, aber die hat niemand gehabt. Wem soll ich die jetzt nennen? In welchem Ausmaß ist es? Diese Fehlverknüpfungen, derartige Fehlverknüpfungen sind auch kein seltenes oder vereinzeltes Phänomen. Bei einigen Verfahren habe die Quote der definitiv nicht zuzuordnenden IP-Adressen deutlich über 50%. gelegen, alle angezeigten Fälle gelegen. Bei einem besonders eklatanten Anzeigenbeispiel habe ich die Fehlerquote sogar über 90% gelegen. Das mag sich inzwischen alles verbessert haben, Tatsache ist jedoch, das Urteil stammt aus dem Jahr 2008. Im Jahr 2008 wurden Daten übermittelt, wo viele Fehler dabei sind. Wer schließt jetzt aus oder wer kann ausschließen, dass die, denen eine IP-Adresse zuzuordnen waren, nicht auch falsch ermittelt worden sind? Und wenn es nur einer ist, das geht nicht. Wo bewegen wir uns also zukünftig hin? Man kann ja die Lage momentan in der EU beobachten. Wenn es, also das ist jetzt sozusagen das Worst-Case-Szenario, wenn es ganz krass kommt, dann folgen Traffic-Analysen durch den Internet-Service-Provider. Dann wird geguckt, ja, verbreitet einer eine MP3. Zuerst kommen dann kostenlose Warnbriefe, Geschwindigkeitsdrosselung oder einfach das ganze Paket dieses sogenannten Free-Strikes-Gesetzes. In Frankreich bereits Realität, in Großbritannien angedacht, wenn die Quote des illegalen File-Sharings nicht um 70% reduziert wird bis Ende 2010, wenn ich mich nicht irre. Was bedeutet das Free-Strikes-Gesetz ganz konkret für Sie? Über Ihren Anschluss wird Ihnen vorgeworfen, Sie haben ein urheberrechtlich geschütztes Werk verbreitet. Erster Verstoß, Sie bekommen einen Brief. Kostenlos. Also nicht wie die Abmahnung mit kostenlos, sondern erstmal kostenlos. Lieber Herr Anschlussinhaber, da wurde das Musikstück A verbreitet, ist urheberrechtlich geschützt. Pass auf. Passiert das zweite Mal, dann wird aus Ihrem DSL 16.000 DSL Lite. Weil wenn es langsamer ist, können Sie ja nicht mehr so viel runterladen. Vermutlich der Gedanke dahinter. Wenn Sie sich gar nicht belehren lassen und auch noch einen dritten Verstoß begehen, ja, Sie laden sich also das dritte Mal eine MP3 runter. Schnipp, schnapp, Leitung ab. Haben Sie kein Internet mehr. Für den Privathaushalt würde ich sagen, ist es inzwischen eigentlich auch schon unerlässlich. Viele nutzen das Internet regelmäßig, täglich, wie auch eine aktuelle EU-Studie ja belegt hat wieder. Was es für eine Firma bedeutet, die im IT-Sektor ist, wenn ich in das DSL nehme, den Internetzugang. Dann, was auch noch momentan ein ganz heißes Thema ist, ist dieses Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA. Teile sind ja bereits geleakt oder das ganze Paket. Man kann abschätzen, in ungefähr wie schlimm das es kommt. Es wird vermutlich ziemlich schlimm werden, wenn es tatsächlich in Kraft tritt. Es ist keine feine Sache, also das würde zumindest diese Thematik des Restrikes-Gesetzes mal präsent in jedes unterzeichnete Mitgliedsland heben. Ob es dann tatsächlich eingeführt wird, steht wieder auf einem anderen Papier, aber wenn es erstmal da ist, na, dann gehen Sie dagegen vor. Letzter Punkt, auch ganz aktuell, Thematik Störerhaftung. Der BGH hat ja mit vor dem 12. Mai sein Urteil bekannt gegeben zum Thema Störerhaftung für WLAN-Anschlüsse. Der konkrete Fall war folgender: Anschlussinhaber wurde abgemahnt, war zum Zeitpunkt aber im Urlaub, aber er hatte wohl ein offenes WLAN betrieben und darüber wurde eine urheberrechtlich geschützte MP3 verbreitet. Konkret Sebastian Hemmer, Sommer unseres Lebens, lief dann praktisch darauf hinaus, unterm Strich, dass jetzt der BGH gesagt hat, Störerhaftung, also auch wenn du nicht der Täter bist, als Anschlussinhaber, Störerhaftung ja. Und zwar in dem Rahmen, dass du für deinen Anschluss, also diese Rechtsanwaltskosten zu tragen hast, noch mit dieser 100-Euro-Deckelung, aber den Schadenersatz musst du nicht leisten, weil du bist ja nicht der Täter. Das Dumme ist, diese Urteilsbegründung ist noch nicht bekannt. Ich habe jetzt gestern mit einem Juristen gesprochen, wird vermutlich auch erst so in 2 bis 3 Monaten veröffentlicht werden. Dann kann man mal noch genau schauen, wie sich das alles auswirkt und was da geplant wurde. Die Zeit schon drängt. Wohin wird es führen, wenn jetzt immer mehr abgemahnt werden, aus den Tauschbörsen verschwinden. One-Click-Hoster werden immer häufiger benutzt. Anonyme File-Sharing-Methoden erleben einen unglaublichen Boom. Proxys, VPNs, die zwischengeschaltet werden, um die eigene IP-Adresse zu verschleuern, gehen wahnsinnig. Parallel neue Geschäftsmodelle sollen entwickelt werden, gehen aber irgendwie nur ganz langsam voran. Und die Optimierung des digitalen Angebots ist irgendwie auch nicht so, wie sich der Konsument bislang vorstellt. Um das Ganze also zu einem Abschluss zu bringen. Datenwahn hat in Deutschland ein unglaubliches Ausmaß erreicht, das sie eigentlich schwer noch als, es geht hier nur darum, Rechte zu schützen, bezeichnen lässt. Wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird, wird man dann sehen, aber im Moment sieht es so aus, dass das für den Anschlussinhaber, für den Einzelnen eine ziemlich problematische Sache ist, weil viele einfach auch kaum, selbst die technisch so technisch versiert sind, um sich effektiv zu schützen. Gut, dann würden wir jetzt zum Ende kommen, weil mir wurde bereits gesagt, dass die Zeit knapp wird. Wenn noch offene Fragen wären, nur hier vorne, gut. Da war ein Mikro irgendwo im Raum. Der Herr ist weg, okay. Ja, dann fangen wir von links an.
Auf was stellten die einstweiligen Verfügungen ab? Was heißt das, dass da nur ein Gerichtsvollzieher dort hingehen muss und keine Ahnung, Internet ziehen oder so?
Ja, die einstweilige Verfügung zielt darauf ab, dass Sie dieses Werk nicht mehr verbreiten. Steht also drin, Sie dürfen jetzt dieses Werk nicht mehr verbreiten.
Und dann wird das verstecken?
Spielt erstmal keine Rolle, Sie haben die Kostennote ja mit dem Schreiben erhalten, mit der einstweiligen Verfügung. Okay, dann, ja. Momentan im Fall, der mir bekannt ist, der ist noch vor Gericht anhängig. Also da wird jetzt versucht, weil natürlich hat die Login-Firma auch ein Gutachten, das ihr absolute Fehlerfreiheit ihrer Software belegt. Ich warte noch bei Microsoft drauf. Tatsächlich ist es so, dass dies absolute Fehlerfreiheit belegen soll und da wurde jetzt ein Gegengutachten initiiert. Das Problem ist halt bloß, dass sich verständlicher oder nachvollziehbarerweise diese abmahnende Kanzlei mit allen möglichen Mitteln gegen wehrt. Meiner Meinung nach, um die Beklagte in die Ecke zu drängen, dass sie die finanziellen Ressourcen ausgeben, bevor sie gewinnen kann. Meine Meinung. Muss nicht so sein, aber es ist meine Meinung. Deckt es nicht. Keine Überrechtsverletzung. Ja, bitte hier vorne. Gute Frage. kann ich auch darauf sagen, also es soll ja temporär bloß unterbrochen werden, aber Zeiträume, die da im Gespräch sind, also das fängt ja an irgendwie so bei, naja, mal ein paar Monate, aber im Prinzip ist es irrelevant, wie lange es dann unterm Strich tatsächlich ist, weil für eine Firma beispielsweise, da ist schon das Bittrende, wenn der Anschluss 2 Wochen weg ist. Meinen Sie das Holger Voss-Urteil? Meinen Sie diesen Holger Voss mit der Speicherung von Flatter? Meinen Sie das konkret? Funktioniert nach diesem Schema diese Logging-Firma, schickt parallel zu dieser Datenerhebung. Also wenn die feststellen, ja, eben in diesem Augenblick, der verbreitet das Werk A, geht an diese IP-Adresse, die wissen ja auch, zu welchem Provider die gehört, die haben ja eine Abuse-Mail, geht eine E-Mail raus an die, pass auf, unter dieser IP-Adresse wurde gerade ein überlegentlich geschütztes Werk verbreitet, wir wollen Strafanzeige erstatten, speichert die IP-Adresse, Quick Freeze. Und so funktioniert es dann, dass die nicht verloren geht. Okay, bitte? Wird tatsächlich so erwähnt, ja, ist korrekt. Die Argumentation der Abmahnenden Kanzleien und der Logging-Firmen läuft darauf hinaus, Ihre IP-Adresse wurde gerichtsverwertbar und beweissicher erhoben.
Ende der Diskussion.
Ende der Diskussion. Okay, noch offene Fragen? Wunderbar, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Anliegen...